Ja. Ja, ich kenne das nur von Petrus und von den anderen Zeitzeugen. Die erzählen mir, was da gewesen ist mit Jesus und ja. Und du hast ihn selbst gesehen, gehört. Ja, schön. Ja, also selbst für mich ist das jetzt ganz spannend und mein Leben hat sich auch verändert, dadurch, dass ich mit den Geschwistern zusammen bin und was die alles erzählt haben und das mit dem Heiligen Geist, das ist Wahnsinn. Ja, und du hast Jesus selbst gehört. Ja, und was, okay, du hast viele Fragen, ja. Ausnahmezustand, du, ich habe den Eindruck, der Ausnahmezustand, das war der Alltag bei uns. Und ist es jetzt immer noch? Okay, Heiliger Geist, ja. Ja, das habe ich nur gehört, aber das könntest du mir ja dann direkt erzählen. Wie hast du das erlebt? Okay, du hast viele Fragen. Ja, die habe ich auch. Ich fange nämlich jetzt an, das alles niederzuschreiben und da habe ich ganz, ganz viele Fragen. Und die Geschwister erzählen, die einen bisschen in der Betonung, die anderen so. Okay, du eigene Betonung. Ja, das verstehe ich, mein Nardus. Ja, stimmt, das haben die Geschwister erzählt. Auf einmal war er weg. Ja. Und dann saßen sie im Gebet zusammen und dann kam das Pfingsterlebnis und davon sind sie jetzt alle ganz erfüllt. Und die treffen sich jetzt fast jeden Tag und ja, es ist alles ein bisschen sehr dynamisch oder chaotisch oder wie du es nennen willst. Okay, ja. Du, ich mache dir einen Vorschlag, komm doch einfach mit dazu. Also die treffen sich ja, jede Woche paar Mal in der Via Victoria gegenüber von dem Tuchhändler. Weißt du, das große Tor, Via Victoria. Komm einfach mit dazu. Ja, dann bringst du die mit, ist doch kein Problem. Das Haus ist sowieso richtig voll. Und da kommen und gehen die Menschen und die wollen alle wissen, was ist das mit Jesus, was ist das mit der Botschaft, was ist das mit dem Heiligen Geist? Ja, komm einfach mit dazu, das ist gut. Und dann kannst du mir noch mal direkt was erzählen, weil ich brauche für mein Buch, da brauche ich einfach noch Zeitzeugen, die sagen aus erster Hand, das und das habe ich gehört, das und das habe ich erlebt und das hat es mit meinem Leben getan. Das ist cool. Ja, schön. Ja, am nächsten Dienstag. Am Dienstagabend. Ja, da freue ich mich, mein Nadus. Gut, bis dann. Ja, danke für deinen Anruf. Tschüss. Tja, so oder so ähnlich könnte es sich begeben haben damals. Ich als Lukas bin ein Spätgeborener. Ich habe das nicht aus erster Hand gehört und erlebt und musste mich auf das Zeugnis derer, die mit auf dem Weg waren, musste ich mich verlassen. Mein erster Ansprechpartner war immer wieder Petrus. Weil der immer so, ich sage das nur mal unter euch, weil der immer so ein bisschen vorlaut war. Der hat sich immer so ein Stück vorgedrängelt und hat sehr, sehr viel erzählt. Aber ich habe schon gespürt, dass viele vom Heiligen Geist erfüllt waren und mein Leben hat sich auch sehr, sehr stark verändert. Ich lese aus der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, die Verse 4 bis 14. Und das Thema ist Jesu Himmelfahrt. Das habt ihr schon rausgehört wahrscheinlich. Apostelgeschichte Kapitel 1 ab Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu wenden, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was seht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Vers 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Das ist eine dieser kurzen Geschichten in der Apostelgeschichte, wo es um Jesu Himmelfahrt geht. Und Jesus hat ja nichts, ich erinnere da nichts, Jesus hat nichts aus der Spontanität plötzlich, dass er zu den Jüngern gesagt hat, jetzt ist das oder jetzt ist das. Er hat alles irgendwie vorangekündigt. Er hat gesagt, das wird sein, das wird kommen. Und so auch dieses Ereignis der Himmelfahrt und auch das Ereignis der Pfingsten. Im Johannesevangelium und auch in den anderen Evangelien steht es immer wieder, dass Jesus sagt, ich werde weggehen, ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber es wird einen Beistand geben, Parakletos, einen Fürsprecher, einen Rechtsanwalt. Und Jesus sagt den Jüngern, wenn ich nicht mehr da bin, also er bereitet sie Stück für Stück vor, wenn ich nicht mehr da bin, wird dieser Beistand, dieser Heilige Geist, wird euch an alles erinnern, er wird euch lehren. Und das hat er sicherlich gesagt, dass die Jünger wussten, okay, irgendwann wird der Herr nicht mehr da sein, der große Meister, und dann wird es aber weitergehen. Es wird anders weitergehen, aber es geht weiter. Und Jesus betont immer wieder, so berichten es die Evangelien, dass er sagt, dieser Geist wird ein Geist der Wahrheit sein. Er wird mich, also Jesus, verherrlichen. Also alle Jünger waren gut vorbereitet eigentlich. Und dieser Meinardus in dem Telefonat von eben, der hatte ein Problem. Er war Zeitzeuge von Jesus, von den Ereignissen aus erster Hand. Und er hatte große Zweifel bekommen. Er sagt, den Jesus habe ich gesehen, der ist aber dann gestorben und dann war er da. Und manche haben gesagt, der ist aber doch nicht da. Dann ist er in den Himmel aufgefahren und dann war da der Heilige Geist und die Jünger, die ganz aus dem Häuschen waren. Und dieser Meinardus hat er unter der Unsichtbarkeit Gottes gelitten. Er war ins Alter gekommen und sagte, wo ist Gott? Was ist mit dem Jesus? Der Jesus lebt nicht mehr. Es gibt diese Zeugen, es gibt den Heiligen Geist scheinbar. Was ist jetzt dran? Und ein Kernvers von unserem Vers der Himmelfahrt, sonst hieß es nicht Himmelfahrt, ist auch, dass es heißt, die Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Weg ist weg. Weg ist nicht mehr hier. Ist nicht mehr da. Also Gott sticht mal wieder hervor durch seine Unsichtbarkeit. Das kommt eigentlich immer wieder in der Bibel vor, im Alten Testament. Wie oft hat sein Volk Israel gefragt, wo bist du? Und sie haben gesagt, er ist gar nicht mehr da. Wir machen jetzt mal eigene Regeln und machen mal eigene Taten. Im 18. Jahrhundert hat Graf von Zinzendorf, der diese Brüdergemeinde gegründet hat, der hat gesagt, an der Sichtbarkeit der Schöpfung soll dem Menschen die Unsichtbarkeit Gottes anschaulich werden. Wenn ich in diesen Tagen mal in meinem Garten sitze, ja, würde ich sagen, dieser Graf hat recht gehabt. An der Schöpfung Gottes soll den Menschen die Unsichtbarkeit Gottes anschaulich werden. So in diesem Wonnemonat Mai, ja doch, da bin ich ganz bei dem Grafen von Zinzendorf. Bonhoeffer schrieb 1931 an einen Freund in einem Brief: Die Unsichtbarkeit macht uns kaputt. Dieses wahnwitzige, dauernde Zurückgeworfensein auf den unsichtbaren Gott selbst, das kann doch ein Mensch nicht mehr aushalten. Das war 1931. Und da spricht mir Bonhoeffer manchmal aus dem Herzen: Die Unsichtbarkeit macht mich wahnsinnig. Wo bin ich dran? Erst 1945, kurz vor seiner Ermordung, schrieb er die berühmten Verse: Von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich tröste mich ein Stück an den Jüngern. Jesus hatte ja nur alles klar erklärt. Bleibt in Jerusalem, bewegt euch nicht fort, der Heilige Geist wird kommen. Ihr werdet ausgerüstet werden, alles. Und die Jünger haben da eine Frage. Sie haben vielleicht kein Problem, aber eine ganz wichtige Frage. Und zwar im Vers 6. Sie fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Und ich bin überzeugt, Simon der Zelot war bestimmt ganz vorne mit leuchtenden Augen in der Gruppe der Fragesteller. Herr, wird das jetzt sein? Wird das jetzt klar werden, dass du das Reich wieder aufrichtest? Das mit den Römern klärst und dass jetzt Israel wirklich mal an die Stelle kommt, wo es hingehört? So wie es verheißen ist? Und das, was die Jünger fragen, hat Israel immer bewegt in den Vorzeiten und es bewegt Israel bis heute, die Wiederherstellung. In vielen Gebeten, in vielen Gesängen heißt es: Erneuere unsere Tage noch einmal. Und in dem Kerngebet der Juden, in dem Schma Israel, heißt es: Gelobt sei der Name der Herrlichkeit seines Reiches, immer und ewig. Und an einer anderen Stelle heißt: Wir wollen zurückkehren, erneuere unsere Tage wie ehemals. Wenn der Messias wiederkommt, das ist der Gedanke. Und bei den Jüngern war es der Herr, der Meister, der Wunder tut, der so stark ist. Ist es jetzt der Zeitpunkt? Du sagst was Besonderes. Und in dem Moment hat Simon der Zelot bestimmt alles vergessen, was Jesus gerade gesagt hat, mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft und das alles. Und ihr werdet einen Beistand haben. Ihn interessiert, was wird politisch sein? Wird das Reich geeint? Wird es klar werden, dass Gott dieses Volk erwählt hat? Jesus, schaffst du Ordnung? Machst du alles wieder gut? Rückst du alles zurecht? Jetzt, bald? Die Jünger von Emmaus, ne, auf dem Weg. Wir haben gedacht, er würde Israel erlösen. Und jetzt sind schon 3 Tage drüber. Das heißt also, leg es zu den Akten. Jesus lässt die Frage zu, er weist die Frage nicht zurück. Für mich ist es eine Frage, die Jünger brauchten den Beistand nachher so dringend für die Erinnerung. Jesus spricht von ganz was Großem und sie sagen: Was gibt es Größeres als Israel wiederherzustellen, politisch alles zurechtzurücken? Da ist eine Diskrepanz, aber Jesus verzweifelt da nicht drüber. Er sagt nicht, das ist eine unzulässige Frage, aber Jesus lässt die Antwort offen. Er muss passen, Jesus weiß es nicht. Er sagt nur, der Vater im Himmel hat den Überblick über Zeiten und Zeitpunkte, die er ja selbst gesetzt hat. Ich weiß es nicht. Und dann kommt diese Verheißung, die ja nicht nur in der Apostelgeschichte direkt steht, sondern die auch in den Evangelien steht. Ihr werdet Kraft empfangen, Kraft. Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Judäa, Samarien, bis ans Ende der Erde. Ganz, ganz groß aufgemacht, der Horizont. Und nachdem das alles klar ist, alles klar ausgesprochen ist, abgezeichnet, das ist das, was euch jetzt erwartet, da heißt es, die Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Das ist sprachlich, in jedem Aufsatz wirst du das angestrichen kriegen vom Lehrer. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. So weg, das letzte weg. Und dann gucken sie hoch. Vor ein paar Wochen haben sie noch runtergeguckt im Grab. Und Jesus oder der Vater hat für so Ausnahmezustände, hat er besonderes Bodenpersonal. Das sind die Männer in weißen Kleidern, die Engel. Die kommen und sagen: Was schaut ihr hoch? Vor ein paar Wochen habt ihr runtergeguckt. Was schaut ihr hoch? Der Herr ist in den Himmel aufgehoben. Er wird von dort wiederkommen. So eine präzise Angabe, er wird von dort wiederkommen, so wie ihr ihn habt auffahren sehen. Aber es reicht, das, was in der Apostelgeschichte steht, es reicht als Erklärung, als Hinweis. Die Jünger gehen nach Hause, sind in der Gemeinschaft. Das heißt nicht, sie gehen nach Hause betrübt und aus Angst, wie vor ein paar Wochen, aus Angst vor den Juden, sondern in Freude, in Erwartung dessen, was passieren wird. Erlaubt mir einen kurzen Exkurs. Das 16. Jahrhundert habe ich gelesen, alle, die theologisch gebildet sind und die Schulen besucht haben, die haben das in extenso gelehrt und mussten das in Klausuren auch wiedergeben. 16. Jahrhundert, Jahrhundert der Reformation, Luther, Zwingli, Calvin und viele andere. Das 17. bis 19. Jahrhundert, ein großer Zeitraum, Erneuerungs- und Erweckungsbewegungen. Wenn ich das richtig gesehen habe, auch die Baptisten, John Smith habe ich da bei Wikipedia gelesen, Herrnhut, John Wesley, Methodisten und, die große Erweckungsbewegung in den USA. Alles war geprägt von dieser tiefen Sehnsucht nach Berührung mit dem Heiligen Geist. Sehnsucht nach geheiligtem Leben. Und es gab so Sonderlehren, wo nichts mehr wichtig war als die Stufen des geheiligten Lebens bis zur, ja, Einheitsbewusstsein, würden die östlichen Leute das sagen. Und Gott hat sich zu diesen Bewegungen gestellt, zu diesen Menschen, die gerufen haben, die gebetet haben, die diese Sehnsucht ausgesprochen haben. Der Heilige Geist kam in Kraft, wie verheißen. Er kam mit Zeichen, er kam mit Wundern, Sprachengebet, Prophetie, alles das, was in der Bibel vorhergesagt war, das kam, Heilung, Befreiung, manchmal ganz gewaltig, manchmal ganz leise. Alles das passierte in Los Angeles, Azusa Street, 3 Jahre Gottesdienste von morgens bis zum nächsten Morgen. Unvorstellbar für mich. Der Heilige Geist hat das so ermöglicht. Und der Prediger, keine Ausbildung, keine Theologiestudium, ein ganz normaler Sklave, ehemaliger Sklave, William Seymour. Und daraus gingen Pfingstbewegungen hervor, charismatische Aufbrüche, Missionswerke wurden gegründet und so weiter. Und das Ganze aber dynamisch. Der Geist weht, wo er will. Nicht ohne Verschiebung, nicht ohne Brüche. Was mich bewegt, ich werde jetzt in den nächsten Wochen wieder nach Hause fahren in meinen Geburtsort und werde auch da wieder Gespräche führen, wo Menschen sagen, Pfingstgemeinde, das ist doch das von früher, Kassel, das ist doch von unten. Ja, 1907 kam es in Kassel, ganz hier in der Nähe kam es zu gewaltigen Ereignissen, die in der Geschichte und auch damals ganz unterschiedlich bewertet wurden. Menschen haben den Heiligen Geist erfahren und andere sagten, das ist nur ein Durcheinander. Und das gipfelte 1909 in einer Berliner Erklärung. 50 geistliche Männer damals hatten erklärt, dass diese Kasseler Ereignisse mit dem Heiligen Geist und alles drumherum, dass das von unten ist. Also sie hatten zum Heiligen Geist Nein gesagt. Aus ihrer Verantwortung vor Gott, damit nicht die ganze Gemeinde den Bach runtergeht. 1996 gab es eine Kasseler Erklärung, wo die Gemeinden, die Bewegungen, die auseinandergegangen waren, die zerstritten waren seitdem, die wieder zusammenkamen, wieder miteinander gesprochen haben, wieder eine Neuorientierung gesucht haben. Und 2009 gab es ein gemeinsames Treffen von 500 geistlichen Leiterinnen und Leitern, die damals ein neues Willkommen an den Heiligen Geist ausgesprochen haben, wissentlich, dass 100 Jahre zuvor ein deutliches Nein in den damaligen Umständen gesagt wurde. Für mich macht das ein Stück deutlich, die Jünger damals waren, die waren so nah dran, sagen wir, das waren Zeitzeugen, das ist ganz, ganz gut. Und sie waren aber auch hin und her geworfen. Und die Jünger haben immer wieder erwartet, dass der Herr direkt eingreift. Aber Jesu Lebenslinie und Jesu Vision war eine andere. Nicht jetzt das mit den Römern klären, mit Schwert und Blut, sondern dann der Heilige Geist in Kraft. Und die Jünger dachten immer, du gibst doch jetzt Brot und Nahrung. Aber Jesus hat Brot und Nahrung gegeben, wann es dran war. Nicht dann, wann die Jünger dachten, jetzt ist der beste Zeitpunkt. Das heißt, sie waren verunsichert. Und die Sache mit dem Heiligen Geist, Himmelfahrt, Jesus ist weg. Und in der Zwischenzeit, sie beten, sie erwarten, der Herr hat gesagt, der Herr hat vorhergesagt, es kommt der Geist in Kraft. Wir bereiten uns darauf vor. Und als der Geist kam, war alles in Bewegung, eine Dynamik. Und die Externen, die Beobachter, die haben gesagt, ein Chaos, Betrunkene, wie auch immer. Und da, wo der Heilige Geist wirkt, gibt es immer Trennung, es gibt immer auch Zerbruch und es gibt aber auch immer wieder Erneuerung. Das ist für mich, was ich in der Vorbereitung gesehen habe. Es ist immer wieder Erneuerung da. Und die Frage der Jünger wird beantwortet. Wir sehen das in der Geschichte Israels. Bringe die Tage wieder. Stelle uns wieder her. Wiederherstellung. Das erleben wir in diesen Tagen. Nicht so wie der Jünger, der Zelot, das erwartet hat. Dass hier Jesus das Schwert zückt und jetzt klare Sache macht und deutlich macht, wo der Hammer hängt, um so zu sagen. Ich habe in der Schweiz ein Gebet gefunden, das möchte ich gerne mit uns beten. Es ist ein Gebet, was 2009 auch in diesem Zusammenhang mit der Kasseler und mit der Berliner Erklärung gebetet wurde und was den Heiligen Geist neu wieder einlädt. Und wir sind mit der Himmelfahrt so, ja, zwischen Ostern und Pfingsten, bald ist Pfingsten da. Die Jünger damals mussten sich nicht mehr sehr lange gedulden, es war greifbar. Und für uns, das wissen wir, Pfingsten ist ein Fest, aber Pfingsten ist auch jede Zeit da. Der Heilige Geist ist da. Wir könnten Jesu Namen nicht aussprechen, wir könnten ihn nicht loben, wie wir das hier tun, ohne dass wir den Heiligen Geist haben. Ich möchte das noch zum Schluss mit uns beten, dieses Gebet aus der Schweiz. Ja, wer kann dazu aufstehen. Danke. Sei willkommen, lieber Heiliger Geist, sei herzlich willkommen. Willkommen in meinem Herzen, willkommen in meiner Familie, willkommen in unserer Gemeinschaft, willkommen in unserer Stadt, willkommen in unserem Land. Wir brauchen dich so sehr, ohne dich ist alles tot und leer. Fülle mein Herz mit deiner Gegenwart, mit deiner Freude, mit deiner Klarheit, mit deiner Wahrheit, ich will dein Tempel sein. Du verbindest uns mit dem Vater und dem Sohn. Du bist heilig. Wir ehren dich. Wir lieben dich. Wir danken dir. Wir warten auf dich. Sei willkommen, Heiliger Geist. Amen.